Moin moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und dieser Fußball-Podcast, wenn der nur halb so verrückt wird wie dieser Bundesligaspieltag, über den ich hier gleich mit meinem geliebten Gast reden werde, dann haben wir was vor uns. Und mein geliebter Gast ist natürlich wie jede Woche Anton.
Hallo Moritz, ja, also die Stimmung bei mir könnte nur noch besser sein, wenn ich ein Auswärtsteam in der Fußball-Bundesliga wäre. Dementsprechend lass uns doch direkt reinstarten.
Willkommen zu den Spieltagssiegern und Verlierern.
Und wenn ich über Auswärtsteams rede, dann rede ich natürlich auch über den VfL Bochum. Denn die waren zu Gast bei den Bayern und haben tatsächlich mit 3:2 gewonnen. Und das nach 0:2 Rückstand. Ja, es schmerzt natürlich aus Bayern-Fansicht, über dieses Spiel als erstes reden zu müssen. Aber es geht natürlich auch nicht anders. Also wenn der VfL Bochum, den wir schon so oft totgeredet haben, in der Allianz Arena kommt, und dann am Ende nach 0:2 noch 3:2 gewinnt, dann müssen sie hier natürlich als Gewinner, als Spieltagssieger geführt werden. Ja, da kam eine ganze Menge zusammen, aber das musst du trotzdem erstmal so machen. Klar, aus Bayern-Sicht, Kompany mit 10 Veränderungen im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Leverkusen. Und trotzdem ging es ja eigentlich erstmal ganz gut los für die Bayern. Und dann, ja, der Knackpunkt eigentlich, natürlich diese rote Karte. Und da müssen wir eigentlich jetzt auch schon mal drüber sprechen. Ist natürlich ein allgegenwärtiges Thema ein bisschen auch an diesem Spieltag gewesen. Ich tue mich echt schwer, weil es ist schon sehr, sehr übel, wie Palinha da in den Bochumer reinrauscht. Aber er spielt halt vorher auch eindeutig den Ball. Also die Absicht kann man ihm da keinesfalls unterstellen, auch wenn es natürlich am Ende extrem bitter aussieht. Ich muss sagen, ich finde, vielleicht im Nachgang ist die Entscheidung nicht unbedingt ganz richtig, aber wenn Dingert in dieser Situation auf Rot entscheidet, finde ich es auch so übel, also den Treffer, dass man ihn schwer nur mit dem VAR zurücknehmen kann. Wie ist da deine Einschätzung, Moritz? Ich hole dich mal mit ins Boot. Was sagst du?
Ja, also ich will nicht zu viel sagen, denn ich will später nochmal auf das Thema zu sprechen kommen. Aber zu dieser Szene, meine Meinung, ist es auf keinen Fall eine rote Karte. Das ist ein richtig fieser Treffer, da hast du absolut recht. Das tut verdammt weh. Aber für mich sind da zwei Faktoren total wichtig, die eben dann für mich als Fußballfan ganz klar sagen, das ist keine rote Karte. Zum einen der Pass, den Palinha spielt. Palinha spielt einen Pass. Es ist nicht nur so, dass er den Ball irgendwie spitzelt und dann im gleichen Zug quasi dem Gegenspieler da die Stollen ins Bein drückt, sondern er spielt einen Pass und im Auslaufen dieser Bewegung trifft er den Gegenspieler. Und das ist, ich finde ich auch, was man da auch dazu noch mit reinnehmen kann, ist, wenn man da auf Palinha achtet, er dreht sich so vom Oberkörper und vom Kopf schon so ein bisschen weg, weil er merkt, scheiße, da kommt jetzt ein Aufprall, nachdem ich hier den Pass spiele. Ich war halt vorher da. Er ist halt der Spieler, der zuerst am Ball war. Und der zweite Faktor ist, dass der Bochumer, wenn natürlich auch nicht mit der Absicht, verletzt zu werden, seinen Fuß unter Palinhas genauso bewegt, wie Palinha sein Bein in Richtung des Bochumers bewegt. Also das finde ich, ist einfach schwierig, wenn Palinha da, wenn es sozusagen die einzige Lösung ist, dass es da nicht rot gibt, dass Palinha eben wegbleibt und nicht den Ball spielt, den er ganz klar und deutlich vor dem Bochumer erreicht, dann finde ich, ist das ein falsches Signal. Und was man, finde ich, auch noch dazu sagen kann, das ist für mich auch nicht ganz hoch genug, dieser Treffer, als dass man da sagt, okay, das ist allein vom Trefferbild eine rote Karte. Also wenn er ihm danach vielleicht auf die Kniescheibe tritt, okay, kann man vielleicht noch mal eher drüber reden, aber für mich wiegt vor allem eben dieses, es ist eine Passbewegung und der Bochumer geht da genauso rein wie Palinha, nur ist er halt viel, viel später und deswegen wird Palinha dann mit Rot bestraft, finde ich eine grotesk falsche Entscheidung, auch wenn es verdammt wehtut. Das ist hier geht es gar nicht um Absicht oder nicht, sondern es ist nicht mal ein Foul in dem Sinne, dass er dass er den Bochumer irgendwie stoppt, sondern es ist ein sehr unglücklicher Zusammenprall, der richtig wehtut, nachdem Palinja einen ganz normalen Pass spielt. Wenn Harry Kane aufs Tor schießt, voll durchzieht, den Ball aufs Tor fackelt und am Ende seine Fußspitze dem Gegner irgendwie in den Bauch rammt, weil er eben sein Bein einmal komplett ausholt, geben wir dann da auch rot oder wie? Also das finde ich einfach sehr, sehr schwierig. Das nur mal so meine Meinung.
Ja, finde ich ja schön, dass ich jetzt hier nicht derjenige sein musste, in Anführungsstrichen, der da die Bayern quasi mehr oder weniger verteidigt. Also kann ich schon auch
komplett folgen. Wir haben uns ja vorher abgesprochen.
Ja,
sehr gerne. Also.
Nichtsdestotrotz müssten die Bayern eigentlich natürlich die Qualität haben, irgendwie dann diese Führung, wie auch immer, wenn sie mal ein bisschen defensiver dann stehen, gegen Bochum über die Zeit zu bringen. Klar, da spielen dann viele Faktoren mit rein und kaum spielt Harry Kane mal nicht, wurde natürlich auch noch zusätzlich einen Elfmeter verschossen. Also das war schon vom Unterhaltungswert einfach ein richtig, richtig cooles Spiel. Natürlich dann eben aus meiner Sicht mit dem schlechteren Ende, aber die Bochumer, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Da muss man sie auch einfach nochmal loben. Dieses Team ist lebendig, so kann man es, glaube ich, sagen. Das sagt man ja immer so schön im Abstiegskampf. Braucht es genau das. Und ja, diese drei Punkte hat in Bochum, glaube ich, nicht mal Dieter Hecking im Ansatz eingeplant. Also die nehmen sie jetzt auf jeden Fall gerne mit. Und dann ja, stehen sie jetzt auf Platz 16 und sind ja in Schlagdistanz mit den Nicht-Abstiegsrängen. Das ist wirklich hoch anzurechnen.
Absolut, wirklich auch mit diesen ganzen Umständen und eventuell Vorteilen, die sie da so im Spielverlauf bekommen haben, musst du trotzdem erstmal so ein Spiel eben in München drehen, aus einem 0-2 noch ein 3-2 machen. Auch auf die Konkurrenz bezogen, die ja alle gepunktet haben, glaube ich, die Bottom Six, glaube ich, alle gepunktet. Also da natürlich auch sehr, sehr wichtig gewesen und auch Horn noch ein paar richtig geile Dinger gehalten. Und von Timo Horn habe ich mir jetzt eine absolute Überleitung konstruiert, überhaupt nicht organisch gewachsen, aber hey, komme ich zu meinem ersten Sieger, beziehungsweise meinen ersten Siegern, und das sind Torhüter, denn es waren ein paar richtig, richtig gute Leistungen dabei, beziehungsweise einfach ein sehr gutes Wochenende für einige Torhüter. Du, Anton, hast wahrscheinlich schon so ein bisschen eine Ahnung, wen ich da alles mit reinzähle, aber ich habe mir mal vier Namen aufgeschrieben, die ein richtig, richtig gutes Wochenende hatten. Angefangen bei Noah Atubolu, der jetzt ja einen neuen Rekord aufgestellt hat für die Freiburger. Die meisten Minuten am Stück ohne Gegentor in deren Vereinsgeschichte. 576 Minuten, das schon sehr, sehr krass. Direkt dahinter kommt Finn Dahmen übrigens mit 534 für die Augsburger. Auch der jetzt Ewigkeiten nicht mehr bezwungen worden, der da jetzt in Dortmund die Null gehalten hat. Klar, da ist auch immer mal ein bisschen Glück dabei. Gab es auch ein Abseitstor, ein knappes, das dann zurückgenommen wurde, aber alles, was irgendwie aufs Tor kam, aus legaler Position, hat der Mann gehalten. Und dann noch natürlich Frederik Rönno, der absolute Elfer-Teufel, hat jetzt seinen dritten von vier Elfmetern in dieser Saison gehalten gegen Ekitike in Frankfurt, da kurz vor Schluss, um den Unionern den Sieg zu sichern eigentlich. Und wer glaubst du, Anton, ist mein vierter Keeper, den ich hier noch auf der Liste habe?
Ja, ist es vielleicht sogar Timo Horn, oder?
Es ist nicht Timo Horn. Ich dachte, den haben wir schon so ein bisschen abgedeckt. Ja, ich hab noch den Zetterer aufgeschrieben, der auch wirklich eine richtig gute Leistung gebracht hat in Leverkusen. Also die Leverkusener, da kommen wir auch noch zu. Die haben nicht ihren besten Tag erwischt gegen Bremen, aber trotzdem Zetterer mit ein paar richtig guten Paraden. Also da war, finde ich, schon sehr, sehr viel drin, was so die Torhüter anging. Was war so für dich die Geschichte, wenn du da jetzt eine rauspicken müsstest oder vielleicht auch die beeindruckendste Leistung von diesen Vieren?
Ja, ich muss ehrlich sagen, sowohl Atubolu als auch Finn Dahmen begeistern mich derzeit extrem. Also das sind ja auch zwei junge deutsche Keeper, die beide gerade auf absolutem Rekordkurs sind. Du hast es ja schon richtig gesagt, Noah Atubolu jetzt sogar schon den vereinsinternen Rekord bei Freiburg eingestellt. Und auch Finn Dahmen, das ist ja wirklich eine Wahnsinnsstatistik, der ist jetzt quasi zur Rückrunde da mehr oder weniger reingeworfen worden. Der hat jetzt 10 Spiele in dieser Saison gemacht und in 7 davon eine weiße Weste behalten. Also das ist eine Quote, die kann sich durchaus sehen lassen und ist auch ein Hauptgrund natürlich, warum Augsburg jetzt gerade punktgleich mit zum Beispiel Borussia Dortmund dasteht in der Tabelle. Also Finn Dahmen wirklich quasi mehr oder weniger aus dem Nichts da zu einem absoluten Leistungsträger einer Augsburger Mannschaft geworden, die sich gerade jetzt in der Rückrunde eben extrem gefestigt zeigt. Und da kann man natürlich auch nochmal an der Stelle einfach mal den Namen Jes Torup reinwerfen. Unsere Fans also da draußen, der sollte ja ab und zu nochmal erwähnt werden. Also die Augsburger stehen da wirklich gut da und Finn Dahmen ist eben einer der Gründe dafür. Eine Wahnsinnsstatistik und tja, da kann man eigentlich nur staunen. Also ich habe schon gesehen, Atobolu hat jetzt seinen Rekord so kommentiert. Der All-Time-Rekord liegt ja immer noch bei Timo Hildebrand. Und Atobolu hat sogar nochmal gesagt, er war damals, als er angefangen hat, Fußball zu spielen, großer Timo Hildebrand-Fan. Damals Hildebrand bei Schalke, beziehungsweise er war Schalke-Fan und hat sich dementsprechend dann das Trikot von Timo Hildebrand geholt als Torwart. Und vielleicht schließt sich da ja irgendwo der Kreis, also die Freiburger Defensive.
Atobolu wechselt zu Schalke, oder wie, meinst du?
Das dann vielleicht erst in 10, 12 Jahren, wenn die wieder etwas weiter oben stehen. Aber ja, er eifert seinem damaligen Idol so ein bisschen nach. Ob es dann wirklich für den ganz großen Wurf reicht, naja, das sei nochmal dahingestellt. Da ist er noch ein bisschen von entfernt. Aber was die beiden gerade liefern, also Atobolu und Dahmen, das ist wirklich unglaublich gut und für Freiburg und Augsburg natürlich ein absoluter Glücksgriff in beiden Fällen.
Ja, total. Man kann, finde ich, noch dazu sagen, beide Keeper profitieren natürlich von defensiv enorm stabilen Teams einfach. Also ich finde, die Freiburger über Jahre schon auch weiterhin unter Schuster und Augsburg unter Jes Torup, die sind beide einfach eher ja, auf eine stabile Defensive fokussiert. Und das ist dann ja auch Teil der Geschichte. Aber ich meine, das ist jetzt auch keine Überraschung, nichts Krasses, was ich hier erzähle. Ich glaube, kein Torhüter hat jemals diese Rekorde geknackt, indem er da einfach 20 Paraden pro Spiel rausgehauen hat. So ein bisschen brauchst du dann auch die Hilfe von deinen Vordermännern und ja, die bekommen sie auf jeden Fall aktuell.
Ja.
Dann mache ich noch ganz kurz meinen zweiten Spieltagssieger. Und das ist auch eine ganz fantastische Geschichte. Steven Skripski steht da bei mir. Doppelpack gegen Stuttgart beim 2-2 der Kieler. Gegen, ja, wie ich schon gesagt habe, die VfBler, die ja auch mal wieder so ein bisschen enttäuscht haben, finde ich. Und diese krasse Geschichte, die meisten werden sie wahrscheinlich schon kennen, du sowieso, Anton, du hast ja natürlich da den Finger am Puls der Fußballwelt.
Natürlich.
Steven Skripski, den darfst du nicht mehr schießen lassen. Na. Also der hat die letzten 6 Schüsse, die er aufs Tor abgegeben hat, alle reingemacht. Ich glaube, Schmiso war es, oder ich weiß nicht mehr, welcher Kommentator meinte irgendwie, den darfst du nicht mehr vom Nachbarplatz oder so schießen lassen. Also irgendwie sowas, da gab es auf jeden Fall einen geilen Vergleich. Aber irgendwie so ist es, gerade wenn man sich sein zweites Tor anschaut gegen Stuttgart, da direkt nach Wiederanpfiff. Ich habe es nicht nachgeschaut, könnte eins der schnellsten Tore nach Wiederanpfiff sein.
Ja,
ist der Bundesliga-Geschichte.
Ja. Also ich weiß nicht, ob es das schnellste ist, aber auf jeden Fall ganz weit oben in der Liste.
Irgendwie 13 Sekunden oder so, weil ich meine so diese Tore, die man kennt, so ein Ibisevic bei Hoffenheim, glaube ich, der mal 9 oder 10 Sekunden hatte, das war am Anfang des Spiels.
Ja, es gibt tatsächlich Hiroshi Kiyotake damals, auch nach 9 Sekunden 2014.
Aber zweite Hälfte oder erste, weißt du das?
Ja, nee, also auch dann nach wieder an. Okay. Also das schnellste Bundesliga-Tor in einer zweiten Halbzeit. Geteilter Rekord mit Hiroshi Kiyotake damals für Nürnberg gegen Braunschweig.
Das war Bundesliga.
Ja, guck mal, das ist schon über 10 Jahre her. Da waren wir noch in der Schule, sage ich dir. Ne? Also fast.
Unfassbar. Nee, also absolut krass und eben dieses zweite Tor war ja wirklich absurd. Also langer Schlag, wird so halb weggeköpft und er nimmt den Volley und er segelt wirklich wie so eine Bogenlampe hinterm Keeper rein. Der Mann ist wirklich on fire. Ich glaube, so auch diese Tore gegen Bayern vor ein paar Wochen waren da Teil dieser Streak. Also der sucht sich seine Torschüsse schon sehr gewollt aus. Der macht ja jetzt nicht 3 Dinger pro Spiel. Aber wenn er trifft oder wenn er schießt, dann trifft er.
Und jetzt habe ich noch einen Fact für dich. Es gab nämlich einen Spieler, der hat auch mal 6 Schüsse in Folge im Tor untergebracht.
Ja, das habe ich gehört, leider. Nee,
okay, na gut, na gut.
Patrick Schick, oder?
Patrick Schick war es, genau.
Ja. Ich dachte, du sagst mir jetzt, wie viele verschiedene Konsonanten sind in Steven Skripskis Namen.
Nein, so schwer wollte ich die Frage jetzt nicht machen.
Ja, die könnte ich nicht beantworten und ich habe seinen Namen vor mir im Skript hier. Also, ja.
Im Skript, oder was?
Im Steven Skripski. So, jetzt machen wir weiter.
Ja, gut. Wie komme ich da jetzt rüber von dem Skripski rüber zu den Mainzern? Denn, also wenn eine Mannschaft gerade die Mannschaft der Stunde ist, dann ist es der erste FSV Mainz 05. 4 Siege am Stück jetzt, bedeutet in der Tabelle einfach mal Platz 3. Also, ja, du hattest ja schon angesprochen, die Unioner bezwingen Frankfurt und Mainz springt an Frankfurt vorbei. Mainz jetzt auf Platz 3, also momentan und auch in der Form, wir haben es jetzt auch schon oft thematisiert natürlich, wie ich gerade gesagt habe, 4 Siege in Serie, Amiri mal wieder überragend. Also, da, keine Ahnung, wenn das so weitergeht, dann spielt ja wirklich jetzt Mainz in der Champions League nächste Saison. Also es sind nur noch 9 Spiele und so wie die gerade drauf sind, boah, also... Wieso nicht? Ich meine, ich finde gerade kein Argument dagegen. Außer vielleicht, dass sie nächstes Wochenende Noah Atubolu bezwingen müssen, wenn sie gewinnen wollen. Also die Mainzer begeistern mal wieder. Und ja, auch in der Höhe dann gegen Gladbach am Ende total verdient. Also das macht einfach nur noch Bock. Und die sind auf Kurs Champions League. Also, da gibt es so ein paar Sachen diese Saison. Wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich auch gesagt, komm, wer ist hier der Sportjournalist? Ne? Also ich bin doch hier eigentlich schon der Experte und da habe ich auch überhaupt nicht mitgerechnet.
Ja, wir werden auf jeden Fall zum Ende der Saison nochmal auf unsere ganzen Predictions und unsere Tierlist reagieren. Also da nochmal so ein bisschen reingucken, wo wir komplett daneben lagen. Also die Mainzer, da sind wir nicht die Einzigen, aber die haben wir auf jeden Fall nicht in der Nähe. Ich glaube nicht mal als europäischen Wettbewerb, glaube ich, getippt. Ne? Ich glaube drunter sogar. Also sowas, das schon absolut krass. Ja, es war echt ein interessantes Spiel. Erste Hälfte waren sie gar nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Da war Gladbach echt gut und Mainz hat halt einmal einen Angriff perfekt ausgespielt. Aber das ist dann irgendwie so diese Qualität. Und dann kamen sie aus der Pause und haben die Gladbacher wirklich defensiv dominiert. Das klingt komisch, aber die Gladbacher hatten den Ball und Mainz stand gefühlt in der Gladbacher Hälfte und hat die nicht rausgelassen. Die kamen nicht aus der eigenen Hälfte raus. Und das war wirklich beeindruckend. Und das war wirklich von allen Spielern, gerade auch in der hinteren Reihe, überragend gespielt. Chor mit einem Wahnsinnsspiel, der dann auch das 2-0 macht. Moritz Jens hat Tim Kleindienst in der Hosentasche gehabt. Das habe ich selten gesehen. Also da ging gar nichts. Der hatte eine Chance in der ersten Hälfte und danach war eigentlich nichts mehr. Und dann haben sie wirklich aufgedreht. Dann ging bei Gladbach nichts mehr. Dann haben sie auch so ein bisschen den Fluss nach vorne verloren. Und dann haben sie, die Mainzer, das wirklich gut ausgespielt. Und Nadim Amiri, du hast es gesagt, das ist eine Wahnsinnssaison, die der spielt. Und der hat immer wieder auch so Pässe, wo man fast schon überrascht ist und erst denkt, wo spielt er den jetzt hin? Und dann kommt der perfekt in den Lauf für einen, der dann irgendwie aus dem Augenwinkel reinläuft. Das ist einfach absolut ein Traum, dem zuzuschauen. Und das ist dann irgendwie auch... Ich habe das Spiel komplett gesehen, habe mir gedacht, okay, wenn du so spielst, dann ist es okay. Dann sollen die Champions League spielen. Also das Einzige, was ich mir denke, ist, hoffentlich werden die nicht nächste Saison dafür in der Liga bestraft. So ein bisschen wie bei Union eben vor 2 Jahren. Aber ganz ehrlich, die Teilnahme haben sie sich Stand jetzt auf jeden Fall verdient. Gerade wenn man sich die ganzen Teams drunter anguckt. Also der Unterschied von Mainz zu Leipzig zum Beispiel, das sind Universen, die wir da gerade dazwischen haben. Ja. Deswegen völlig in Ordnung. Also Mainz nicht nur international, sondern Mainz bald gegen ja, die ganz großen Teams aus Europa. Hoffentlich. Ich bin so ein bisschen Mainz-Fan geworden.
Ja, geht irgendwie gefühlt auch gar nicht anders momentan, weil die spielen einfach ansehnlichen Fußball. Das muss man einfach ganz neidlos so anerkennen. Und dann natürlich noch 2 Sachen hatten wir letzte Woche auch schon, deswegen da nur ganz kurz, ist natürlich immer auch die Frage, bleiben die so zusammen? Das wird sich dann auch noch zeigen. Ja. Also klar, so ein Amiri, so ein Burkhardt hatten wir alles schon besprochen. Aber nächste Frage, da gab es ja leider die Nachricht, die jetzt bekannt gegeben wurde. Florian Wirtz hat sich schwerer verletzt, fällt mehrere Wochen aus. Und wenn wir da gerade über so einen Nadim Amiri sprechen, Meinst du, das wäre vielleicht einer für die kommenden Länderspiele? Ist es schon so weit? Oder sind da noch andere, die das eher auffangen momentan? Es ist ja auch bei Nagelsmann bisher zumindest so, dass er schon gerne eher seinen Kern da zusammenhält. Aber ganz ehrlich, momentan hätte er es sich verdient, oder nicht?
Absolut. Also das Einzige, was ein Namiri schwach macht, in Anführungszeichen, sind dann vielleicht Momente, wo er zu sehr gepresst wird, weil er jetzt auch nicht der schnellste Spieler ist, um sich aus sowas dann irgendwie mit Tempo zu lösen. Aber wenn der krasse Qualität um sich rum hat und Platz hat, das gibt es wenig Spieler aktuell, glaube ich, die ein besseres Auge haben für Räume und für Mitspieler und dann auch die Technik, um die da reinzuspielen. Auch eine Standardstärke, da ist er jetzt nicht der Einzige in der deutschen Nationalmannschaft oder wäre er nicht, aber wegen mir auf jeden Fall muss Nagelsmann dann eben auch gucken, ob er ihm jetzt auch schon die Chance geben wird. Ich denke, Burkhardt ist auf jeden Fall dabei. Nagelsmann kennt ihn ja, glaube ich, auch noch aus Hoffenheim, das darf man auch nicht vergessen. Deswegen, ich würde mich freuen für ihn, denn das ist wirklich eine absolute Wiedergeburt einer Karriere, die so ein bisschen nicht nur stagnierte, sondern eigentlich fast schon ein bisschen im Abschwung war. Und deswegen wäre es auf jeden Fall verdient und ich würde mich freuen.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Jetzt ist natürlich das Ding gewesen, Mainz hat vielleicht auch deswegen die letzten Spiele gewinnen können, weil sie auswärts ran mussten. Mein nächster Spieltagssieger sind die Auswärtsmannschaften, denn es ist ein Novum geschehen in der Fußball-Bundesliga. Zum ersten Mal überhaupt haben an zwei Spieltagen hintereinander keine Heimmannschaften ein Spiel gewinnen können. Also gab es so in dieser Form noch nie. Und das ist auch wirklich eine extrem verrückte Statistik. Also historisches quasi, was da in den letzten beiden Wochen passiert ist. Und wir hatten schon ein paar jetzt angesprochen, die Mainzer, die Bochumer, die Augsburger, Union Berlin, allesamt gewonnen. Und wer fehlt da noch, Moritz? Deine Bremer.
Ja, krass. Also ich habe, glaube ich, in der Konferenz hat, glaube ich, Buschi gesagt, irgendwie den Wettschein möchte er gerne mal sehen. Also was da in der Konferenz oder generell diesen Spieltag los war. Aber ja, die Auswärtsteams, du hast es gesagt, das hat mich letzten Spieltag schon so geschockt. Wir haben es dann vergessen, im Podcast zu erwähnen. Da waren es, glaube ich, 8 Auswärtssiege und 1 Unentschieden. Das allerletzte Spiel des Spieltags. Sonst hätte es da 9 Auswärtssiege geben können. Aber absolut krass. Und wie du sagst, die Bremer auch ein Team davon gewesen. Ich war eigentlich davor nicht besonders optimistisch. Hätte man mir, glaube ich, nicht verübeln können, aber mein dritter Sieger ist Ole Werner, denn er hat die Mannschaft wirklich gut eingestellt auf Leverkusen, denen auch nicht viel gelungen ist, darüber reden wir noch, aber die Bremer haben echt ein richtig gutes Spiel gemacht, haben eben nicht nur die 2 Tore gemacht, haben auch 2 sehr knappe Abseitstore gemacht, also die haben auch vorne wirklich Akzente gesetzt und die Leverkusener teilweise echt so ein bisschen überrumpelt und dann muss man echt sagen, haben sie lange wenig zugelassen. Es gab natürlich die paar Chancen, es gab einen Lattenfreistoß von Garcia, da musst du auch ein bisschen Glück haben, aber insgesamt, auch die X-Goal-Statistik waren sie deutlich vor Leverkusen, da muss man dann auch sagen, was verdient, hat mich so ein bisschen teilweise an das Auswärtsspiel in München letztes Jahr erinnert. Das war einfach so ein bisschen gepaart. Der Gegner ist nicht in seiner Topform und dann musst du selbst eben auch Nadelstiche setzen und da sein. Und das haben sie geschafft und dann auch verdient gewonnen, wie ich finde. Aber ja, ausgerechnet nach 4 Niederlagen in Folge und einem Pokal aus dann beim Meister, der erst jetzt sein 2. Spiel verloren hat, das darf man auch nicht vergessen. Da dann diese Niederlagenserie zu beenden, ist natürlich vogelwild. In Bremer Fankreisen weiß niemand so genau, was abgeht, aber nimmt man mit. Freut mich auf jeden Fall.
Ja, und da schließt sich natürlich auch der Kreis. Der letzte Bremer Sieg war gleichbedeutend auch die letzte Mainzer Niederlage. Also da waren eigentlich, da sind dann zwei Teams, die eigentlich formtechnisch ganz weit auseinander waren, beide an diesem Spieltag jetzt als Sieger vom Platz gegangen. Bei den Mainzern, gut, kann man sagen, die sind halt so gut drauf. Bei den Bremern muss ich auch zugeben, da hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Aber umso schöner quasi, Schützenhilfe für die Bayern. Also ja, da kann man sich im hohen Norden bedanken, aus Münchner Sicht, dass sie da die Leverkusener bestrafen konnten. Und ja, du hast es schon gesagt, Buschi hätte gerne mal den Wettschein gesehen. Ich mache hier natürlich keine Promo für irgendwelche Wetten, mm-mm, aber es gibt ja so Apps, wo man einfach mal so tippen kann. Deswegen habe ich tatsächlich als meinen ersten Verlierer die guten alten Kicktipp-Spieler genommen. Denn ich habe heute auf der Arbeit mit vielen Kollegen gesprochen. Ich habe sogar am Freitag noch mit einem Kollegen zusammen, der hat eine Kicktipp-Liga und meinte so, oh ja, Anton, hast du nicht Lust? Komm, wir tippen einfach mal zusammen. Ne? Was denkst du denn hier, was denkst du da? Ja, kam der heute auf die Arbeit, der Kollege, und meinte zu mir, Junge, Anton, 0 Punkte. Spieltagssieger bei denen in der Liga war einer mit 8 und die spielen schon bei einem richtigen Tipp mit 5 Punkten oder so. Also, wer jetzt, meldet euch gerne, wenn ihr über 10 Punkte bei eurer Kicktipp-Liga gemacht habt, dann seid ihr für mich, dann seid ihr eingeladen in den Podcast, ohne Mist, weil dann seid ihr die wahren Experten. Das ist ja wirklich Wahnsinn, was da passiert ist. Wir haben schon drüber gesprochen. Zum einen diese historische Auswärtsstatistik jetzt mit 2 Spieltagen hintereinander ohne Heimsieg. Dazu kommt ein Spieltag, an dem sowohl Leverkusen als auch Bayern als auch Dortmund verloren haben, gab es zuletzt vor 18 Jahren. Also die Statistiken an diesem Spieltag sind wirklich vogelwild gewesen. Da sind teilweise neue quasi Rekorde aufgestellt worden. Da sind Sachen passiert, die seit 18 Jahren nicht mehr passiert sind. Da hat kein Heimteam gewonnen. Skripski macht das schnellste Tor. Also nach der Pause. Wirklich Wahnsinn, was da los war. Und dementsprechend, ich glaube, ganz, ganz viele Kicktipp-Spieler haben da gesagt, so, also was passiert hier? Ich habe ja immer noch 0 Punkte. Unter anderem auch der Kollege, den ich da beraten habe, weil ich hatte auch wirklich kein einziges Spiel richtig.
Ja, dazu die Frage, Anton, als du am Freitag deinen Kollegen bei den Tipps beraten hast, ist dir da nicht, hat dich das nicht an was erinnert, was du vielleicht auf Instagram noch hättest posten sollen?
Ja, das müsste man meinen, aber so funktionieren meine Synapsen scheinbar nicht. Das musste ich dann kurzfristig erst am Tag danach nachholen. Aber ich gebe hiermit zu, ich hätte auf ein Unentschieden getippt bei Gladbach gegen Mainz, also auch da.
Damit wären dann auch alle Tipps falsch gewesen.
Ja, also genau, der Kollege, wie gesagt, der hat ja 0 Punkte gehabt und ich habe ihn ja, wie gesagt, beraten. Also das sagt, glaube ich, alles. Das war wirklich ein ganz, ganz wilder Spieltag.
Aber da kann man dir nicht viel vorwerfen. Also ich glaube, da waren die wenigsten Sachen, die man so hätte sehen können. Dein 0-4 von Leipzig in Freiburg, das hat mich ein bisschen überrascht. Also ja, da habe ich schon eher mit so einer leblosen Performance geredet, wie wir sie dann gesehen haben.
Ja, vollkommen zu Recht, aber das war eben so ein Tipp, wo ich quasi, also bewusst ein bisschen provokativ das gemacht habe, weil ich irgendwie im Gefühl hatte, war natürlich falsch, wie wir jetzt inzwischen wissen, dass Leipzig zum einen, die hatten schon mal so eine Phase, wo Rose auch gewackelt hat, da sind sie dann im Pokal deutlich weitergekommen. Und ich dachte, das ist jetzt so dieses eine Spiel, bei dem sie quasi wieder ihre Qualitäten auf den Platz bringen. Und Freiburg hingegen, ja, ist jetzt schon sehr lange ohne Gegentor und hat 4 der letzten 6 Spiele gewonnen, ohne da jetzt zu viel reininterpretieren zu wollen oder ohne despektierlich zu sein. War aber auch Bochum, war Heidenheim, war St. Pauli und dann noch dieser andere Nordclub da, gegen den sie da relativ deutlich gewonnen haben. Aber das waren jetzt nicht die ganz großen. Und ich dachte eben, Leipzig muss jetzt mal wieder. Aber naja, ich wurde mal wieder eines Besseren belehrt und lag auch da völlig daneben.
Ja, kann passieren, würde ich sagen. Was nicht passieren sollte, ist, dass man sich völlig verrotiert. Und das ist deswegen auch mein erster Spieltagsverlierer. Die Rotation, denn bei allen Schiedsrichterentscheidungen und überragenden Bremer Leistungen gab es schon auch, würde ich sagen, am Wochenende ein bisschen zu viel Rotation, gerade bei Leverkusen und Bayern. Man kann theoretisch mit Abstrichen noch ein bisschen die Dortmunder reinnehmen, kann auch ein bisschen die Frankfurter reinnehmen, die allesamt Stammspieler draußen gelassen haben und Leverkusen, Bayern eben im ganz großen Stil. Und da ist dann schon die Frage, klar, wir befinden uns hier bei den Bayern und bei Leverkusen eben zwischen den Champions-League-Spielen, aber auch gerade aus Leverkusener Sicht. Klar, du willst sie nicht wegschenken, aber man muss jetzt nicht so tun, als wäre die Chance noch riesengroß. Und dann würde ich vielleicht lieber ein bisschen noch in der Bundesliga mir die Chance wahren. Und wer weiß, also gerade aus Leverkusen da Frimpong, Grimaldo Wirtz alle auf der Bank zu lassen, das ist schon, da geht ja auch unfassbar viel zum einen Kreativität, zum anderen Geschwindigkeit flöten. Und ja, die Bayern, ihre Viererkette komplett ausgewechselt. Ich verstehe, dass man Spieler schonen will und das ist, kann die richtige Entscheidung sein, aber hat sie, glaube ich, auch so ein bisschen dann kalt erwischt. Die Dortmunder Sabitzer draußen gelassen, der in den letzten Wochen richtig gut drauf war, bei Frankfurt Ekitike. Ja, zu dem kommen wir noch, der hat auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, als er dann reinkam, aber das sind so Sachen, die wundern ein bisschen oder haben mich ein bisschen verwundert und sehen dann natürlich doof aus, ja, wenn es in die Hose geht. Würdest du mir da zustimmen oder ist das eher so ein bisschen aufgebauschtes Thema?
Nee, würde ich dir schon auf jeden Fall zustimmen. Also es ist ja ganz klar, wenn du gerade zum Beispiel aus Leverkusener Sicht, natürlich hast du dieses Riesen-Bayern-Spiel da im Hinterkopf. Aber du siehst ja, dass die Bayern jetzt auch plötzlich mal gegen Bochum dann in Straucheln kommen. Es kann ja immer wieder so sein, dass du mal eine rote Karte gegen dich bekommst, dass du mal einen Elfmeter gegen dich bekommst und. Das hat ja Leverkusen im Hinspiel der Champions League gegen Bayern am eigenen Leibe erfahren, dass so ein Spiel immer mal wieder auch kippen kann aufgrund ein, zwei Situationen, die dann halt zu weitreichenden Folgen führen. Deswegen zum Beispiel auch die Leverkusen, da nehme ich es einfach mal mit rein, auch einer meiner Spieltagsverlierer natürlich, weil ich weiß nicht, ob sie wahrscheinlich selber gar nicht damit gerechnet haben, dass sie an diesem Spieltag vielleicht die Chance hätten, 3 Punkte gut zu machen, gefühlt.
Ja.
Weil, also wenn die Bayern gegen Bochum verlieren und du bist als erster Verfolger nicht da, klar, gegen gut spielende Bremer an diesem Wochenende, aber das geht, also das darf natürlich nicht passieren. Jetzt sind es weiterhin 8 Punkte. Sie konnten auch überhaupt nicht irgendwie was Positives da mit rausziehen aus diesem Spiel. Im Gegenteil, nachdem sie seit Jahren jetzt wirklich nur diese eine Niederlage gegen Leipzig einstecken mussten und gegen Atalanta einmal noch, haben sie jetzt plötzlich 2 Spiele in Folge verloren, kein eigenes Tor geschossen und jetzt auch noch Florian Wirtz verloren. Also das ist wirklich das Horrorszenario überhaupt für die Leverkusener jetzt vor dem Champions-League-Spiel und auch in der Bundesliga-Phase, wo sie mit einem Sieg jetzt gerade nochmal so ein bisschen auch Spannung wieder reinbringen könnten in den Meisterschaftskampf. Also 5 Punkte liest sich ja dann doch nochmal ganz anders als 8, also ist ja ganz klar. Und dahingehend haben sie es einfach wirklich, ja, total verkackt.
Ich finde, es bedingt sich ja auch so ein bisschen gegenseitig. Also wenn man jetzt mal sagt, okay, wir schieben unsere Ressourcen eher so ein bisschen auf die Liga oder zumindest nicht komplett auf die Champions League, dann wäre wahrscheinlich das Resultat, dass die Bayern Leverkusen rausschmeißen in der Champions League, was eh schon wahrscheinlich das Resultat ist, egal mit welcher Aufstellung die da spielen. Bedeutet dann aber auch, dass die Bayern weiterhin englische Wochen haben in Zukunft. Erhöht für mich dann eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiterhin Punkte liegen lassen in der Liga. Oder zumindest ist es eben wahrscheinlicher, als wenn sie in der Bundesliga, in der Champions League raus sind und dann in der Bundesliga eben volle Kapelle spielen lassen können. Das sind so Kleinigkeiten, die ich einfach nicht ganz verstanden habe. Und dann kann man ja auch von mir aus mal sagen, gut, wenn ich unbedingt Wirtz draußen lassen muss, dann nehme ich wenigstens einen Grimaldo rein, der wahrscheinlich danach mit das beste Auge hat für Tiefenläufe und für Flanken. Ja, gerade wenn du einen Schick auf dem Feld hast. Also das war einfach ein bisschen komisch. Ich würde aber trotzdem nochmal jemanden ansprechen als Verlierer, der für mich vielleicht fast einen größeren Einfluss auf ein Spiel genommen hat als die Rotation. Definitiv einen größeren Einfluss. Ist schwer zu sagen, aber für mich ja. Es ist Christian Dinger. Du hast ihn vorhin schon angesprochen und eben sein ganzes Schiri- und VAR-Team, denn über die Palinha-Szene haben wir gesprochen. Ich finde, das ist Quatsch. Ich finde, das ist definitiv keine rote Karte. Da kann man gerne gelb geben, weil es am Ende kracht und wirklich wehtut. Aber ja, wie gesagt, ich finde, wenn du bei einem normalen Pass gucken musst, ob du ihn spielen kannst, weil du in den Ausläufern der Bewegung vielleicht einen Spieler triffst, in einer ganz normalen Bewegung, dann bewegen wir uns in schwieriges Terrain. Und dann aber für mich also ebenso unverständlich beim Elfmeter gegen Leroy Sané. Er wird da gefoult von Jakov Medic, letzter Mann im Strafraum, gibt Elfmeter, gibt gelb, soll ja eigentlich keine rote Karte mehr geben, wenn es eben diese Doppelbestrafung gibt dann mit Elfmeter. Und trotzdem gibt es den Regelzusatz, wenn der Versuch, den Ball zu spielen, nicht erkennbar ist, dann muss es auch Rot geben. Und Jakob Medic, Fuß bewegt sich 0,0 Richtung Ball. Der, ja, tackelt Leroy Sané quasi von hinten um, zieht ihn so ein bisschen um, trifft ihn an der Hüfte, vielleicht am Oberschenkel, aber definitiv nicht, versucht er mit dem Fuß den irgendwie rauszuspitzeln, den Ball. Und das ist für mich dann auch eine klare rote Karte. Und das kann ich auch nicht verstehen. Wurde auch tatsächlich, ich kann es nicht glauben, aber von Didi Hamann in der Halbzeitpause genauso gesagt. Und da hat er auch völlig recht gehabt. Und ist mir auch so ein bisschen in der Sendung da untergegangen, vorher, während des Spiels. Und das kann ich nicht verstehen. Und natürlich macht dann ausgerechnet Medic selbst das 1-2 Anschlusstor. Und ja, statt dass Bochum einen in Unterzahl ist, ist dann eben, sind die Bayern ein paar Minuten später in Unterzahl. Und das hat das Spiel natürlich entschieden und ist für mich einfach aus Gerechtigkeitssicht sozusagen schade. Und ja, waren zwei große Fehler, die dieses Spiel entschieden haben. Nicht, dass die Konsequenzen jetzt so riesig wären, weil für die Bayern der Vorsprung nicht kleiner geworden ist, aber trotzdem, das ist für mich einfach ärgerlich und da tun mir dann auch so ein bisschen die Konkurrenten von Bochum im Abstiegskampf leid, weil man eben eigentlich so ein bisschen verarscht wurde.
Das will ich eigentlich nur so stehen lassen. Ist ja mal ganz schön, auch wenn du den Pro-Bayern-Part übernimmst.
Also jetzt gar nicht unbedingt Pro-Bayern. Ja, nein, klar. Aber, es hat mich so ein bisschen geärgert, weil es einfach zwei Aktionen waren, die in der Regel reicht da eine Aktion in so einem Spiel, dass man sagt, das hat das Spiel entschieden und es gab eben zwei. Und die wurden meiner Meinung nach beide falsch entschieden. Aber bitte grätsch gerne mal rein, wenn du irgendwie meinen ewigen Monolog unterbrechen willst. Ich will nicht immer der sein, der sich da so verirrt.
Nein, also alles gut. Das war ja auch eine genau richtige Ausführung. Das ist ja, also auf das Foul von Medic wäre ich da jetzt eben auch noch zu sprechen gekommen. Deswegen einfach perfekt, dass du es da noch mit reinnimmst. Ja, wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon gemeint, ich finde den Treffer von Palinha so übel, dass ich irgendwo schon sehe, dass wenn er da eben auf Rot entscheidet, er sieht das ja vielleicht zum ersten, im ersten Moment und sieht halt, wie er ihm voll aufs Bein tritt, fast da den Knöchel durchtritt und zückt halt Rot im ersten Moment. Okay, dann finde ich es halt wirklich schwierig zu sagen, das muss man hier zurücknehmen, weil dieser Treffer so hart ist. Also, ich finde es schon. Ja, es ist natürlich also unglaublich bitter und überhaupt keine Absicht von Palinha. Der spielt da diesen Pass, alles richtig erklärt von dir. Deswegen bin ich ja auch wirklich so zwiegespalten. Aber ich glaube halt einfach, ja, es ist dann ein bisschen blöd gelaufen, gerade auch für Dingert, weil er dann eben diese Situation sieht, rot zückt. Und das dann noch zu überstimmen, wäre halt auch, boah, das hätte dann auch wieder sehr große Diskussionen wahrscheinlich nach sich gezogen. Also, es ist einfach eine sehr unglückliche Szene für quasi alle Beteiligten, mehr oder weniger. Also Palinha spielt da nur den Pass, kriegt plötzlich Rot. Der Bochumer hat riesen Schmerzen und Dingert sieht im Zweifel danach ein bisschen blöd aus, weil er irgendwie nicht ganz perfekt die Situation gelesen hat. Also ja, eine sehr, 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 sehr ungünstige Situation für alle daran Beteiligten und ja, aus, wie gesagt, Bayern-Sicht dann einfach nur gefühlt zum Glück, dass Leverkusen da nicht irgendwie Kapital draus schlagen konnte.
Ja.
Dann haben wir noch die Dortmunder, die natürlich hier auch als Verlierer geführt werden müssen. 0-1 zu Hause verloren gegen Augsburg. Emre Can danach ratlos im Interview. Schlotterbeck gesagt, ja, wir sind keine Top-Mannschaft, wir gehören da oben nicht hin. Jetzt gerade ist neu rausgekommen, Niko Kovac hat jetzt mal so richtig auf die Kacke gehauen. Der hat wohl am Sonntag mal so eine richtig heftige 30-minütige Ansprache gemacht, die Spieler richtig zusammengefaltet. Da war es wohl anfangs so, heißt es aus Dortmunder Kreisen, also Reporterkreisen auch bei uns und so, dass er die Spieler anfangs so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst hat, so ein bisschen mal geguckt, ne, wie verhalten sie sich, jetzt nicht direkt reinhauen. Das war ja schon eine Phase, in der er übernommen hat, wo es nicht besonders gut lief. Und jetzt eben hat er quasi genug gesehen und hat mal richtig dazwischen gehauen. Also hat er auch angedroht wohl, sehr krasse personelle Konsequenzen zu ziehen. Also bin ich jetzt mal gespannt. Die Dortmunder haben unter der Woche die Chance, die Stimmung vorübergehend mal wieder ins Positive zu drehen mit einem Weiterkommen in der Champions League. Aber sollte das schiefgehen, also dann ist das Schiff da ja schon gefühlt gesunken. Also dann müssen langsam größere Köpfe eigentlich rollen als der von Sven Mislintat. Da müsste man sich dann wahrscheinlich irgendwie nochmal ganz neu aufstellen, gefühlt. Also so tief bin ich jetzt da nicht drin, aber es ist sehr, sehr beängstigend gerade, was da abgeht in Dortmund. Aus sportlicher Sicht natürlich immer noch, aber...
Ja, es war definitiv eine, ja, irgendwie eine unerklärliche Performance. Da ging irgendwie total wenig und ich hatte auch nie das Gefühl, dass sie das noch drehen. Also das Klare war, das dann sehr, sehr knappes Abseits, sonst wäre es da eben ausgeglichen gewesen. Aber die Augsburger hatten auch nicht so krass viel Stress, hatte ich das Gefühl. Und Dortmund ist dann da einfach immer wieder ein bisschen ideenlos. Ich fand es irgendwie trotzdem amüsant, weil bei den Dortmundern, weil es ja so ein bisschen ihre Zielausrichtung war, quasi Vorgabe war, dass man eben die Champions League erreichen will, dass da dann immer so gesagt wird, ja, die Dortmunder so und so viele Punkte von der Champions League entfernt. Da habe ich mir dann auch als Bremen-Fan gedacht, gut, dann ist ja die Europa League auch noch drin, wenn man so weit weg sein kann und noch davon reden kann.
Ja.
Also das haben die Dortmunder jetzt nicht selbst gemacht, aber das ist immer so, wenn man dann irgendwie im Fernsehen dann auf die Tabelle schaut oder irgendwie die Form irgendwie oder das Spiel thematisiert und sagt, ja, die brauchen den Sieg, weil im Rennen um die Champions League. Und das fand ich bei Dortmund immer ganz lustig, weil sie echt weit davon weg sind. Aber ja, das war so eine Leistung, die auf jeden Fall nicht von der Champions League träumen lässt und auch nicht wirklich von anderen internationalen Wettbewerben. Aber ich finde, ich habe gerade heute so drüber nachgedacht, ich finde es ganz cool, dass wir dieses Jahr vermeintlich ein bisschen mehr Teams haben, die Interesse haben an den europäischen Wettbewerben. Mhm. Das war ja letztes Jahr so zu diesem Zeitpunkt in der Saison, dass wir uns immer gefragt haben, was ist hier eigentlich los? Oder waren die Freiburgs, die Heidenheims, auch die Bremens, die dann da gefühlt dauernd Punkte haben liegen lassen, weil ja, sie einfach, zumindest hat so den Eindruck gemacht, nicht so hundertprozentig heiß sind auf den europäischen Wettbewerb, wenn es da auch nur die Conference League ist. Und das ist irgendwie dieses Jahr anders, habe ich das Gefühl. Also von der Herangehensweise sind da viele dabei, die drauf gehen, habe ich das Gefühl.
Grundsätzlich hast du, finde ich, auf jeden Fall recht. Nur wenn man jetzt auf diesen Spieltag schaut, dann haben ja eigentlich alle für Dortmund gespielt, nur Dortmund halt nicht. Also ja. Die hätten jetzt mit einem Sieg mal einen richtig großen Sprung wieder ranmachen können, weil die ganzen hier Frankfurt, Leipzig, Wolfsburg und Stuttgart, die haben ja alle mal nicht gewonnen zumindest. Also Dortmund hätte sich wieder ranschieben können an die internationalen Plätze mit einem Sieg, aber das haben sie, wie wir alle wissen, nicht hinbekommen. Im Gegenteil, das war echt ein blutleerer Auftritt, also ganz, ganz unerklärlich in so einem Spiel, was wirklich ein Dosenöffner, eigentlich der perfekte Dosenöffner für einen versöhnlichen bzw. guten Saisonendspurt hätte sein können, und dann so aufzutreten, keine Ahnung. Also das ist wirklich Wahnsinn.
Ja, dann lass mich noch ganz schnell meinen letzten Verlierer hinterher schieben. Ich habe ihn vorhin schon erwähnt, nur der Vollständigkeit halber. Hugo Ekitike habe ich aufgeschrieben, einfach weil es ein richtig unglücklicher Nachmittag für ihn war. Erst eben auf der Bank gesessen, dann wurde er, glaube ich, so nach einer Stunde eingewechselt und verschießt dann eben wirklich mit der letzten Aktion des Spiels den Elfmeter, der Eintracht zumindest einen Punkt hätte holen können gegen Union. Und das war ja auch ein ärgerliches Spiel. Die haben in der ersten Hälfte alles kontrolliert, 1-0 geführt, und dann lassen sie sich da so noch die Butter vom Brot nehmen. Und Ekitike auch deswegen, weil er auch seinen letzten Elfmeter davor, den gegen Kiel vor ein paar Wochen, auch verschossen hat. Also der müsste jetzt langsam mal wieder treffen, oder die Eintracht müsste sich überlegen, jemand anderen die Elfer schießen zu lassen.
Ja, der hat ja das Erbe von Marmoush da antreten müssen und kann das, was die Elfmeterquote angeht, leider überhaupt nicht ausfüllen. Ja, ganz, ganz komisches Spiel gewesen. Also ja. Eigentlich, du hast ja schon gesagt, erste Halbzeit von Frankfurt war gut, gehen in Führung, dachte man, okay, da sind sie ja wieder, die Frankfurter von ein paar Monaten, aber ja, hinten raus dann wirklich auch ideenlos, also da kam ja wirklich nicht mehr was zustande nach vorne, der Elfmeter auch ein bisschen schmeichelhaft gefühlt, aber naja, ist halt die Hand mit da, und dann verschießt du den auch noch, also das ja, ist vielleicht auch gerade zwischen diesen beiden europäischen Spielen dann auch nochmal so ein bisschen so ein Dämpfer. Und wenn ich europäische Spiele schon anspreche, dann lass uns doch darüber gerne auch mal sprechen. Die Champions League und die Europa League, die Rückspiele stehen an.
Making News.
Und dann bleiben wir doch einfach noch kurz bei den Frankfurtern, denn man hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass sie jetzt wieder in die Spur finden, denn gegen Ajax haben sie nach Rückstand das Spiel am Ende noch mit 2-1 gewonnen in Amsterdam und sich eine Top-Ausgangslage da erarbeitet für das Rückspiel jetzt am kommenden Donnerstag. Und jetzt, wie gesagt, eben dieser Dämpfer gegen Union und eine zweite Halbzeit, die Rätsel aufwirft. Dementsprechend, was denkst du? Eigentlich müssen sie es trotzdem ziehen zu Hause, oder? Also ich, naja, weiß ich, das ist halt so schwierig jetzt, ne? Nach dieser Leistung da irgendwie in der zweiten Halbzeit. Ich glaube schon daran, dass Frankfurt die Klasse hat, um das gegen Ajax zu holen, aber ja, schwierig. Was denkst du?
Ich glaube es auch. Ich glaube, es wird halt so ein, es könnte auch so ein bisschen so ein richtungsweisendes Spiel sein, was auch so die Stimmung im Verein angeht, obwohl die Frankfurter ja in der Liga extrem gut immer noch dastehen. Aber trotzdem, glaube ich, wenn man da jetzt ausscheiden sollte, nachdem man das Hinspiel gewonnen hat, auswärts, und das muss man auch sagen, die Qualität hat Ajax allemal, auswärts ein Spiel zu gewinnen bei Frankfurt, bei der Eintracht in Frankfurt und dann eben vielleicht auch 2 Tore mehr zu schießen in der regulären Spielzeit. Die sind mit deutlichem Abstand wieder Tabellenführer in den Niederlanden. Von daher, die Qualität haben sie und deswegen ist die Eintracht auf jeden Fall gewarnt. Das kann in alle Richtungen gehen. Ich würde sagen, tendenziell schon eher Frankfurt, aber da ist die Gefahr auch groß, dass man sich so ein bisschen ja, die Stimmung versaut, weil wenn du da jetzt rausfliegst, das ist ja auch der Frankfurter Wettbewerb, die Europa League, da dann nur noch die Liga und da muss man dann wirklich gucken, dass man auf den Champions-League-Plätzen bleibt, weil die hat man sich ja erspielt quasi bisher. Da wäre dann natürlich auch viel mehr Druck drauf. Deswegen, da liegt was in der Luft, aber ich bin trotzdem eher bei den Frankfurtern.
Ja, würde ich schon noch mitgehen. Der Trend ist halt wirklich beängstigend. Also die Frankfurter haben eine überragende Saison gespielt, bis halt vor so ein paar Wochen da plötzlich so ein bisschen der Wurm reingekommen ist. Also unter anderem ja auch die deutlichen Niederlagen gegen die Bayern, gegen Leverkusen. Jetzt diese extrem merkwürdige Niederlage gegen Union. Also ja, da muss eigentlich ähnlich wie bei Dortmund, und zu denen können wir ja rüberspringen, kann oder muss dieser internationale Wettbewerb mehr oder weniger schon allein deshalb positiv verlaufen, um die Stimmung im Verein wieder ein bisschen ins Positive schwappen zu lassen. Und dafür ist sowas natürlich auch gut. Also klar, wie ich eben schon gesagt habe, eigentlich hätte ich schon gedacht, dass nach diesem Hinspielsieg jetzt auch noch das Spiel gegen Union gewinnen werden könnte. Und dann ist man da eigentlich gerade wieder, wäre man da eigentlich gerade wieder ganz zufrieden. So ist da jetzt richtig, richtig Druck drauf. Und genauso ist es eben auch bei Dortmund. Was glaubst du da nach dem 1-1 gegen Lille?
Ja, ich habe ja vor einer Woche gesagt, die sind Herr der Pille gegen Lille, aber das war leider nicht der Fall. Also das war irgendwie auch so eine komische Performance und eigentlich waren sie, fand ich, bis zur Führung oder kurz danach deutlich besser und man dachte schon, ah ja, das sieht ganz gut aus und dann haben sie gefühlt echt einfach total nachgelassen und irgendwann war es dann auch klar, dass der Ausgleichstreffer fallen wird und so ist natürlich auch extrem Druck bei den Dortmundern und da ist es ja gefühlt die Champions League noch viel krasser als bei den Frankfurtern. So eine, einfach so eine Rettungsboje, an die sie sich klammern können und wehe, die geht mit ihnen unter. Dann haben sie nur noch die Liga, da sind sie, ich glaube, 11. Also das ist richtig wichtig und jetzt halt auswärts. Lille hat das letzte Mal zu Hause am letzten Liga-Phasenspieltag 6-1 Feyenoord nach Hause geschickt. Also das war vielleicht auch ein bisschen der Situation geschuldet, aber trotzdem, das ist eine Mannschaft, die sowohl Fußball spielen kann, als auch zu Hause enorm stark ist und deswegen, boah, ich traue es mich nicht zu sagen, aber ganz ehrlich, immer wenn wir Dortmund irgendwie angezählt haben, dann haben sie irgendwie so ein random 0-3 auswärts einen Sieg rausgehauen. Also vielleicht wird es das einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass es da in die Verlängerung geht.
Das wäre in Ordnung. Da würden die Kollegen, die da Spätschicht haben, auch nicht so lange da sitzen müssen. Es ist ja das frühe Spiel am Mittwoch.
Ja.
Ja, kann ich schon auch mitgehen. Ich bin auch zwiegespalten. So ein bisschen diese zwei Gesichter der Dortmunder. Ne? Auch im Hinspiel schon top erste Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit irgendwie alles vermissen lassen. Wie jetzt aber gegen Augsburg eigentlich komplett. Wer weiß, ob diese Ansprache von Kovac, die ich eben schon erwähnt habe, vielleicht doch Früchte trägt und sie da jetzt rausgehen und plötzlich ein ganz anderes Gesicht wieder zeigen, beziehungsweise ihr gutes Gesicht, das sie ja schon auch das ein oder andere Mal zum Vorschein gebracht haben. Es ist ein unangenehmes Spiel, aber ich gehe jetzt einfach mal nach meinen erfolgreichen Bundesliga-Tipps am Wochenende mit dem Auswärtssieg, das ist ja gerade im Trend in Deutschland, und sage, dass Dortmund das Ding gewinnt.
Ja, kann man machen. Dann kommen wir zu den Bayern. Ding ist durch, oder?
Boah, so ein ganz bisschen Angst habe ich schon noch, muss ich ehrlich sagen. Also es war natürlich ein überragendes Hinspiel. Ich habe auch, da habe ich tatsächlich 4-0 getippt. Dann nochmal am Tag des Spiels hatte ich mich mit Kollegen drüber unterhalten. Ich habe gesagt, das kann so hoch ausgehen, wenn Bayern mal in Anführungsstrichen Spielglück hat, mit zum Beispiel einer roten Karte und einem frühen Elfmeter oder sowas. Und am Ende, was gab es alles? Gelb-Rot, Elfmeter. Also so kann ein Spiel dann halt eben laufen. Das ist auch das, was ich vorhin schon meinte in Bezug auf zum Beispiel jetzt das Bayern gegen Bochum spielt, da hat man es ja auch gemerkt. Das heißt, es kann natürlich auch, das war ja beim DFB-Pokalspiel so, zwischen Bayern und Bayer, wo Neuer dann nach 12, 13 Minuten rot bekommt. Ja, das ist natürlich scheiße. Aber genau so kann es natürlich theoretisch auch jetzt im Rückspiel gegen die Bayern laufen. Das heißt, ja, sind wir ehrlich, also alle Statistiken sprechen für die Bayern. Ich glaube, die sind da auch abgezockt genug. Aber es kann halt alles passieren und die Klasse hat Leverkusen auch ohne Florian Würz. Nichtsdestotrotz sage ich natürlich klar, für mich ziehen das die Bayern und ziehen dann damit ins Viertelfinale ein.
Ja, ich bin bei dir. Ich glaube, das Fehlen von Florian Würz, der jetzt mehrere Wochen ausfallen wird, das ist, macht jetzt definitiv dann den Unterschied. Also das ist der einzige Spieler, den du einfach nie wirklich im Griff haben kannst, den du auch nicht 1-1 stellen kannst. Und wenn der nicht da ist, dann wird es auch ein ganz anderes Spiel. Und deswegen, ich glaube, die Bayern werden das auch gewinnen in Leverkusen, das Spiel. Und ich glaube auch, dass dann irgendwann so eine, was zumindest auf diese Partie bezogen, so eine Resignation eintreten wird von den Leverkusenern. Also ich glaube, da wird man dann irgendwann auch wissen, okay, also gerade wenn die Bayern vielleicht in Führung gehen, dann denke ich, wird da auch nicht bis zum Ende voll Dampf vorausgespielt.
Du meinst also, wenn Flo nicht dabei ist, wird es ein anderes Spiel?
Ja, ich habe nur drauf gewartet.
Gern geschehen.
Ich habe es auch
gemerkt. Leute, danke.
Ich habe es auch gemerkt.
Lasst ein Like in den Kommentaren da. Das ist doch aber ein schöner Schlusssatz.
Es wird kein Buendia für die Leverkusen. Oh, das hätte meine Headline sein können.
Oh ja. Schade. Aber du hast sie ja quasi noch. Ich musste dich zwar mit da hinführen, an die Hand nehmen, aber dann hast du sie gefunden.
Danke. Und, ich war wie so ein alter, dattliger Opa, den du so über die Straße führen musst.
Ja. Das ist generell, glaube ich, das Bild, was die Leute haben, wenn sie unseren Podcast hören. Also.
Ja, ich meine, viele wissen nicht, dass wir beide über 70 sind. Ja. Weit über 70.
Ja, ja. Wir haben übelst gute so Stimmenverzerrer, die das aber quasi jünger klingen lassen. Ja. Wenn ihr uns mal auf der Straße trefft, ihr würdet gar nicht wissen, dass wir das sind. Also ja, da arbeiten wir mit der modernsten Technik, ähnlich wie es Florian Würz auf dem Fußballfeld tun würde, wenn er denn dabei wäre.
Ja, wenn man so ein Klicken hört im Hintergrund bei Anton, das ist nicht seine Tastatur, das sind seine Gelenke.
Die sind wirklich schon ein bisschen angegriffen. Also da
spürt
man die Fußballer-Vergangenheit dann doch. Naja, vielleicht ruft mich ja Xabi Alonso noch an. Als Würzersatz würde ich mich da schon sehen.
Oh ja.
Ja. Aber gut, dann wäre ich natürlich der Imposter bei den Leverkusenern. Aber
das stimmt. Drebs ausgewechselt mit einer Passquote von 14%. 3 Gegentore verschuldet. Eieiei.
Mann, ey, Xabi Alonso schon wieder vercoacht. Da bringt er den Anton von der 2-Mann-Mauer. Keine Chance. Der tippt ja nicht mal ein Spiel richtig bei der Bundesliga.
Ja, mal sehen, wie viele wir hier richtig tippen. Was haben wir denn noch offen? Also ich würde sagen Arsenal PSV, da lasse ich dich mal tippen. Willkommen weiter.
Da lehne ich mich aus dem Fenster und sage Arsenal. Die schaffen das.
Okay.
Na gut. Real Madrid, Atletico. Ich glaube, Real macht's. Du?
Ja, ich habe ja eigentlich auf Atletico getippt und
kann auch sein, finde ich immer noch 50-50, ne? Also
ja, ich meine, sie spielen ja zu Hause, also das ist schon, ich finde auch Wahnsinn, ja. Auch in dem neuen, oder das heißt neuen, Anführungszeichen, ich war mal im alten Stadion vor irgendwie 12 Jahren, deswegen sage ich jetzt in dem neuen, aber in dem Wanda Metropolitano ist schon auch ein sehr geiles Stadion, da ist schon auch viel, viel Hitze drin, wenn dann gerade so ein Spiel mal steigt. Ja, Atletico, die haben jetzt zuletzt in der Liga so ein bisschen enttäuscht. Ein ganz, ganz bitteres Spiel verloren. Eigentlich kannst du da dann bei einer Diego Simeone-Mannschaft mit einer Reaktion rechnen. Ja. Deswegen bleibe ich mal ganz vorsichtig bei meinem Atletico-Tipp.
Ja, verstehe ich schon.
Verlängerung. Elfmeterschießen.
Kann sehr gut passieren, ja. Ja, machen wir noch schnell. Aston Villa, Brügge. Dann gehen wir jetzt kurz noch alle durch. Was sagst du da? Gut, Aston Villa 3-1 gewonnen. Eigentlich auch mehr oder weniger durch, oder? Also das lassen sie sich jetzt auch nicht
mehr. Ich sag Aston Villa, die machen das Remake eines bekannten Films und nennen es Brügge sehen und Brügge schlagen.
Ist aber trotzdem irgendwie auch immer noch verrückt, dass Aston Villa dann im Champions-League-Viertelfinale steht, ne? Mit Rashford und Asensio und Co.
Ja, irgendwie gut, ich meine, fast schon ist die Frage, was verrückter ist, dass die da spielen oder dass Aston Villa im Viertelfinale das ganze steht. Paket.
Die sind ja auch in der Liga richtig schlecht dabei, muss man sagen. Ne? Also, das heißt schlecht, aber ja doch, kann man schon sagen. Also da läuft es nicht wirklich rund. Kommen jetzt gerade wieder so ein bisschen in Fahrt, nur Platz 7 allerdings. Also, naja. Gut, dann haben wir das verrückteste Spiel des Hinspieltags, Liverpool gegen Paris. Was waren es, 27-1 oder 27-2 Torschüsse? Und Liverpool holt das Ding am Ende. Wahnsinn. Ich glaube, jetzt zu Hause machen sie den Sack auch zu. Aber Paris hat gezeigt, wie krass diese Mannschaft auch spielen kann. Also ich bin schon eher bei Liverpool, auch wenn die in den letzten Wochen jetzt nicht überragend spielen, aber sie gewinnen halt irgendwie immer. Also es ist auch eine Qualität.
Das ist halt das Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss. Also das ist wirklich, wirklich Liverpool in dieser Saison. Was nicht heißt, dass sie nicht fußballerisch begeistern auch, aber ja das ist auch schwer. Also auch da traue ich es PSG noch zu. Also die sind wirklich so stark im Moment.
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, Liverpool lernt aus dem Hinspiel und sie wissen auch wahrscheinlich, dass sie eben da einfach eine ganze Menge Glück hatten. Auch Alisson war da überragend in dem Spiel. Der war ja wirklich gar nicht zu bezwingen. Ja, und dann wenden sie da so ein paar Erkenntnisse an und werden dann auch ein bisschen bessere Leistung, glaube ich, bringen. Aber das war schon spannend, wie man dieses Spiel nicht gewinnen kann als Paris.
Ja, allerdings. Also da hat es Inter Mailand dann noch ein bisschen abgezockter gemacht. 2-0 gewonnen gegen Feyenoord. Dementsprechend für mich auch eine klare Angelegenheit. Inter zu Hause, das werden sie sich meiner Meinung nach nicht mehr nehmen lassen. Und dann haben wir noch Barcelona gegen Benfica und Barcelona hat das Hinspiel in Unterzahl noch gewonnen. Ich glaube, auch da sind die Vorzeichen relativ eindeutig.
Ja, kann ich nichts anderes zu sagen. Auch Inter zum Beispiel hatte jetzt ähnlich wie Atletico einen nicht überzeugenden Auftritt in der Liga zuletzt und auch wenn sie noch gewonnen haben, aber gegen Tabellenletzten 0-2 hinten gelegen zu Hause und dann noch 3-2 gewonnen. Ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Weckruf, das besser zu machen zu Hause.
Ja, dann haben wir alle durch. Würde ich sagen, schauen wir mal nächste Woche, was wir da wieder verzapft haben. Da freue ich mich nämlich
Bitte
schon.
Bitte nutzt nicht unsere Tipps für eure Tippspiele. Ausdrücklich.
Niemals. Das ist jetzt
alle Angaben, wie immer, ohne Gewähr.
Das ist jetzt die letzte Warnung. Also wenn ihr da nochmal auf uns hört, dann haben wir euch gesagt, dass ihr das bitte nicht tun sollt. Dementsprechend kommt gut durch die Woche Und mal schauen, was da in der nächsten Woche auf uns zukommt. Ich hoffe, die Bayern werden im Viertelfinale stehen. Aber all das wird besprochen in der nächsten Folge. Moritz, es war wunderbar. Ich glaube, wir haben alles abgehakt. Und dann bleibt mir nur noch über, Danke zu sagen und mich auf die nächste Woche zu freuen.
Das klingt doch einfach und ist doch eine schöne Aufgabe. Und deswegen danke auch dir. Ich freue mich genauso. Ich freue mich auf diese Champions League-Partien, gerade die, die vielleicht noch so ein bisschen Spannung mitbringen. Und ja, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Ciao.